Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 192. Andreas Schleicher, deine Stimme ist deine Visitenkarte. Andreas Schleicher ist ein vielseitiger Künstler, der nicht nur als Musiker, Songwriter und Gitarrist erfolgreich ist, sondern auch als gefragter Vocal Coach arbeitet. Sein aktuelles Album trägt den ungewöhnlichen Titel Herz, Hirn, Hose. Andreas erzählt von seinem musikalischen Werdegang, wie er schon früh zur Musik fand und sich über die Jahre zu einem gefeierten Pop-Rock-Künstler entwickelte. Neben seinem eigenen Album ist er auch als Filmmusikkomponist tätig und tritt regelmäßig live auf. Als Vocal Coach in der TV-Show The Masked Singer begleitet er prominente Teilnehmer bei Stimme und Performance. Dafür wurde er sogar mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Er verrät uns, welche Erfahrungen er dabei gemacht hat und wie es ihm gelingt, die Talente seiner Schützlinge zu fördern. Zum Thema Stimme und Bühnenperformance gibt Andreas Einblicke, wie er selbst seine Stimme trainiert und pflegt. Außerdem teilt er wertvolle Tipps für aufstrebende Künstler, die mit ihrer Bühnenpräsenz überzeugen wollen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Wieder einmal ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, beim Gastredner. Und das Thema ist ja wie immer, Erfolg braucht Verantwortung. Erfolg auf der Bühne. Wie sieht es eigentlich aus, wenn du auf der Bühne erfolgreich sein willst? Als Redner, als Speaker, wie man heute modern sagt, oder als Musiker. Und dazu habe ich einen Experten. Den habt ihr vielfach gehört. Er arbeitet auf dem Hintergrund und ist eine brillante Persönlichkeit auf der Bühne, ein brillanter Musiker. Herzlich willkommen, Andreas Schleicher.
Hallo Udo, Tag. Freue mich, hier zu sein.
Andreas lernte ich kennen auf der Winterkonferenz der German Speakers Association. Also es ist der Berufsverband der deutschen Sprecher. Und Andreas geht auf die Bühne mit einer Gitarre in der Hand. Das ist für einen Speaker ein bisschen ungewöhnlich. Und er schafft es, ja, das Publikum zu begeistern, indem er darüber spricht, wie man auf der Bühne performen kann. Und er reißt alle mit. Und ich war total begeistert. Und diese Begeisterung in der Musik, die spürt man ganz deutlich bei dir. Du bist ja ein ausgewiesen guter, wunderbarer Musiker. Wie bist du zur Musik gekommen, sag mal?
Über Begeisterung, über Spaß, ganz klar. Eigentlich zum Instrument erst sehr spät. Also ich habe das obligatorische Blockflöten-Massaker durchlebt von 6 bis 8. Wobei ich überhaupt nichts gegen das Instrument habe, aber ich bin froh, dass ich nicht als erstes Gitarre gelernt habe, was mir meine Eltern nahegelegt haben. Weil ich glaube, das hätte es mir genauso vielleicht vermiest, weil das Timing oder der Zeitpunkt nicht gut war. Ich bin mit 15, 16, ziemlich spät, 15 vielleicht, zur Gitarre gekommen, mit einem Kumpel im Zimmer, Genesis gehört, wie geht das, rausfinden, Akkorde singen, Schlagzeug nachspielen, Lego-Bühnen bauen. Also wirklich das richtige Kindheitsding. Und wie gesagt, es ging nur über Begeisterung, gar nicht über Skalennoten. Das kam alles viel, viel später.
Deine Eltern waren im Chor, ne? Das war so der einzige musikalische Hintergrund, den sie dir mitgegeben haben, oder?
Genau, oh, du hast gut recherchiert. Nee, meine Eltern waren tatsächlich im Chor und aber genau, das wäre quasi die einzige musikalische Hinführung gewesen. Aber
und du gibst ja viele Musiker, die machen das aus Spaß heraus, bilden sich so ein bisschen weiter, dann kommt Führung. Du bist ein studierter Musiker, du bist ein Diplommusiker. In Nimwegen hast du das gelernt von Grund
Arnheim, Arnheim.
Ein Arnheim in der
An der Hochschule für Künste in Arnheim, an der Konservatorium, so heißt es.
Oh, ich mag dieses Niederländische so gerne. Du kannst das wahrscheinlich sehr gut, oder?
Ja, ich musste es lernen tatsächlich.
Du musstest es lernen.
Nee, es war, also Musik studieren war für mich was Heiliges, weil ich so spät angefangen habe, weil viele Leute mir sehr, sehr voraus waren. Und ich wollte es unbedingt wissen und ich habe es am Ende tatsächlich nur für mich getan. Es hat nie jemand mein Diplom sehen wollen oder müssen. Für, für irgendwelche Aktivitäten, die ich heute mache und tue, sondern es war wirklich für mich, für mein Gefühl, entscheidend, es zu schaffen und das zu lernen und diese Vielfalt und ja.
Wir werden da gleich noch zu sprechen drauf kommen. Du bist ja jemand, der auch andere Musiker anleitet als Coach. Wenn du mal so überlegst und du guckst dir so den einen oder anderen auf der Bühne an, wäre es da nicht mal auch wichtig, dass Leute ein vielleicht ein besseres theoretisches Fundament haben? Viele machen das ja aus Spaß heraus, aber so eine fundierte musikalische Ausbildung ist doch manchmal sehr hilfreich, oder?
Es kann hilfreich sein, je nachdem, was du machst, aber es gibt unzählige und genügend Beispiele von Menschen, die genau das eben nicht haben und aus einer Intuition heraus genauso erfolgreich sind. Also keine Ahnung, mein Weg ist nicht der Weg für alle, bloß weil sie fundiert ist und weil da am Ende ein Diplom stand. Also nehmen wir das Beispiel, keine Ahnung, U2, Schülerband, kommt mit 16, 17 zusammen. Haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, aber haben ein Gespür, ein Gehör, ein Gespür fürs Publikum, ein Gespür für Songs, für Texte und bleiben einfach über Jahrzehnte zusammen und schaffen es so, auch diesen Weg zu machen und ja, unfassbar erfolgreich. Also, ich habe jetzt irgendein Beispiel genommen, ich könnte davon ganz, ganz viele nehmen, egal ob ich davon ein Fan bin oder nicht, ich habe immer den Respekt davor, wenn jemand. Auch wenn es Schauspieler sind oder was weiß ich, welche Berufszweige auch immer, wenn jemand mit Begeisterung wo einsteigt und seinen Weg verfolgt.
Ja, und dein Leben ist Musik. Also sagen wir mal, das meiste in deinem Leben hat mit Musik zu tun. Das Einzige, wo du mal ein bisschen abgewichen bist, aber um das Studium, mit dem Studium Geld zu verdienen, war Taxifahren, ne? In
Ja,
der Tat.
das war tatsächlich der einzige Job in meinem Leben, der nichts mit Musik zu tun hatte, wo ich nachts Taxi fahren gefahren, aber es war irgendwie für mich auch Rock'n'Roll damals. Nachts in Wuppertal. Ich bin Menschen begegnet, denen ich normalerweise mich noch nicht mal unterhalten hätte. Und ich glaube, das war auch schon eine Art Fortbildung. Und abgesehen davon waren drei Menschen von meiner Band, haben denselben Weg gewählt. Also wir haben wirklich zu viert, sind wir nachts in Wuppertal immer zu den gleichen Schichten und Tagen Taxi gefahren, haben uns immer wieder getroffen und ausgetauscht und so. Insofern war das schon auch so ein Musikband-Ding. Aber klar, das war das Einzige, aber die Zeit möchte ich nicht missen.
Dann musstest du auch diesen Personenbeförderungsschein machen, ne?
Natürlich, ich habe
Ja.
damals mehr dafür gelernt als fürs Abi.
Ich sag's dir, den habe ich auch gemacht. Allerdings bin
Echt?
ich ja, ich bin nicht Taxi gefahren, ich war im Rettungsdienst, ich bin
Mhm.
Rettungswagen gefahren und dafür brauchten wir auch einen Personenbeförderungsschein. Und ich kannte mich so gut aus in Lüneburg. Also ich wäre ohne Navi überall hingekommen. Heute ist das leider nicht mehr möglich. Aber es hat damals sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Wie würdest du so beim, die, die, die Musik beschreiben, die du machst? Du bist ja sehr vielfältig als Singer, Songwriter. Was machst du da am liebsten?
Also ich habe mein letztes Album heißt ja, ich habe es hier gerade, warte mal,
Ja,
ich habe es gerade hier.
das dürfen wir.
Nicht wegen Werbung, aber
Nein,
wegen
aber
Erklärung. Herz,
Herz,
Hirn,
Hirn und
Hose.
Hose, die drei Hs, das passt
Genau.
so wunderbar
Und
zusammen.
warum ich das mache und was ich da mache, ist eigentlich das hier. Ich versuche was mit dem Kopf zu machen, ja, mit dem Hirn, mit dem Herz natürlich und mit dem Bauchgefühl. Hose ist die bessere Alliteration,
Ja,
passt
das
besser rein.
passt natürlich, ne?
Genau,
Herz, Hirn und
aber
Bauch würde nicht passen.
ja, ich versuche das eigentlich so zu mischen, so wie ich selber auch ein Konzert sehen will. Also ich möchte unterhalten werden, ich möchte lachen, aber ich möchte auch irgendwie berührt werden, ich möchte gute Geschichten hören. Und ich habe mir im Laufe der Jahre angeeignet, wirklich durch harte, ich sag mal, Bühnenschule, wirklich die Leute versuchen zu kriegen, auch wenn sie meine Musik vielleicht auf den ersten Blick oder aufs erste Ohr nicht mögen oder hören, ist es mein Job, die Leute daran zu führen. Vielleicht über die Texte, über die Storys, die ich erzähle, über die Begeisterung, über die Band natürlich, mit der ich unterwegs bin oder im Moment im Duo mit Jörg Hamers, der mein kongenialer Partner ist, wo wir wirklich zu zweit eine ganze Band ersetzen, weil der Kollege gleichzeitig Bass und Schlagzeug spielt. Ich spiele Lupa, Gitarre und singe. Also wir haben sechs Instrumente gleichzeitig. Der Kollege singt auch noch. Das ist das, was ich vermitteln möchte. Und ja, ich mache deutschsprachige Musik. Also ich möchte, dass es verstanden wird. Früher habe ich auch Englisch nur gemacht. Deutsch ist sehr, sehr viel schwerer, aber man kann nichts verstecken. Naja, es kommt halt schnell ehrlich raus und du siehst sofort in den Gesichtern der Menschen, oh, I like it or I not like it. Ich mag es oder ich mag es nicht. Ich hänge deinen Lippen oder ich schalte ab und hole mir ein Bier. Das ist wirklich einfach sehr, sehr schön direkt zu sehen.
Und ich finde es toll, dass eben Musiker auch deutschen Rock, deutsche Popmusik machen, und nicht nur englischsprachig. Du hast eine englischsprachige Keynote gehalten bei Greater. Das weiß ich. Da habe ich mich gefragt, warum macht ihr das in Englisch?
Weil ich es musste.
Ach, du musstest das.
Ja,
Ach,
natürlich, um Gottes
du
Willen. Ich würde es niemals tun. Ich wurde damals angesprochen von Greater, ob ich eine Speech, Keynote, Rede machen würde zum Thema Stimme im weitesten Sinne. Und da ging mir schon der A auf Grundeis und da habe ich gedacht, komm, versuch es. Ich hatte 2 Tage, mir das zu überlegen. Und es war 2 Wochen später. Also ich hatte keine Zeit, es vorzubereiten. Dann
Also
habe ich
dafür war es
zugesagt.
brillant, wirklich. Dafür war es echt
Ach
brillant.
komm, danke, danke.
Ja.
Aber ich will dir kurz sagen, wie es dazu kam. Und dann habe ich zugesagt und ein paar Tage später kam mir, ach so, die ganze Rede ist übrigens auf Englisch. Weil wir machen so ein englisches Event. An dem Tag waren auch wirklich Dieter Lange da und Tobi Beck
Ja, ja.
und alle
Der Mann
mussten
auch
auf
aus
Englisch.
Wuppertal, ne?
Genau,
Ja.
genau. Richtig. Und ja, alle mussten das auf Englisch tun. Ich habe mir viel vorbereitet und so, aber du weißt ja, wie es ist. Sobald man vor ein Publikum tritt, muss man dann auf sein Bauchgefühl rausgehen und dann auch manchmal Regeln vergessen und auch Vokabeln vergessen. Und da sind auch manche Grunzlaute in dieser Rede, wenn ich das angucken möchte, wo ich dann wirklich so einfach ja, mich dann selber locker mache. Am Ende war das einfach ein Trick, um mich selber locker zu machen. Ja.
Du bist ja vielseitig begabt und viele werden es gar nicht wissen. Du bist ja nicht nur Andreas Schleicher, sondern du warst ja auch Andrzej Popolski und warst
Andrzej
die
Popolski, der Botschafter der
Andrzej
Liebe.
Popolski, Botschafter von Liebe und Erzähler von Popolski, also ganz viel Kunst und kommt aus Polen. Was hast du gemacht?
Ja, ich weiß nicht, wer die Show noch kennt. Ich war
Die
7 Jahre
gibt's ja immer noch,
dabei.
glaube ich, ne?
Die gibt es
Gibt's?
immer noch.
Doch, doch,
Es wird
die.
aber mittlerweile alleine durchgeführt, nicht mehr mit der Band. Mit der Band war das wirklich, fand ich schon.
Opa hat gesagt, zu teuer,
Ja, also Opa Popolski hat erfunden der gesamte Popmusik und wir haben das wirklich 7 Jahre lang gemacht. Also 10 Jahre gab es das Ganze. Andrzej Popolski war 10 Jahre dabei und 7 Jahre dabei. Und ja, wir sind getourt und vor ziemlich genau 10 Jahren war die Abschiedstour und wir waren wirklich das war vor 5.000 Leuten pro Halle. Das war ein wirklich sehr erfolgreiches Projekt. Und das möchte ich auch nicht missen. Ich habe da sehr viel gelernt. Ich habe Stage-Diving gemacht und ja, sehr viel auch, naja, ein bisschen schauspielerisch zu beigetragen und so, wie alle. Und jeder hatte einen eigenen Charakter. Ich fand es sehr spannend. Aber es ist jetzt vorbei und
aber
ja.
darf ich noch verraten, dass du zur Abschiedstour nackig in der Badewanne gesessen hast? Und ich glaube, es ist gar nicht so richtig dokumentiert, oder?
Ja, es gibt einige Fotos tatsächlich auch im Netz, also wer ein bisschen guckt und so. Genau, bei dem letzten Song Born to Be Alive gab es halt dann, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, keine Ahnung. Nackt auf die Bühne geschoben zu werden in einer Badewanne. Aber ich habe dann doch das in einem Bademantel vollendet. Also ich bin nicht dann nackt vor die Leute getreten, aber.
So generös wie Udo Jürgens halt, ne? Ist ja
Ja,
klar. Das muss schon sein.
vielleicht.
Aber du machst ja noch etwas, was, glaube ich, viel, viel sinnvoller ist. Du bist Vocal Coach. Und das in einer Sendung bei RTL, jetzt
Pro
aktuell.
sieben.
ProSieben, Entschuldigung. Ja, aber du warst bei RTL. Du warst auch bei RTL, richtig?
Ne, ich war bei Vox, da habe ich
Bei Vox
X-Factor.
und Rising Star, das gehört doch zu RTL, oder nicht?
Genau, stimmt, genau. Ich habe auch
Siehst
diverse
du?
Projekte für andere Sender gemacht. Genau, und Ja, im
Und du
Moment.
bist als Vocal Coach, und die neue Staffel geht ja los. Am Samstag geht es wieder los. Und ich bin ganz sicher, dass du ganz viele Leute da gecoacht hast. Du darfst ja nicht darüber sprechen. Na? Das
Nein,
ist ja
natürlich
einfach
nicht.
so. Da darfst du nicht drüber sprechen. Aber wir wollen mal einfach doch so ein bisschen aufbereiten, wie wichtig ist es für Sänger, auch einen Coach an der Seite zu haben. Viele denken, ja, na, ich kann das schon. Es wird eigentlich schon gut werden. Aber dann hat man so jemanden, der so erfahren ist wie du, der muss ja in die Menschen hineinspüren. Was erlebst du da als Vocal Coach? Und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, es ist schon ein spannender Weg, das Coachen. Ich bin dazu gekommen über eine Agentur in München, Silke Pfaff, und die hat mich da quasi reingebracht in dieses Fernsehgeschäft. Und ich habe schon immer gerne unterrichtet. Ich habe auch einen Chor geleitet, 20 Jahre lang. Also da ich selber Sänger auch bin, bin ich natürlich in permanenter Ausbildung. Ja, das Spannende ist, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass bevor Menschen deinen Inhalt hören, ob du jetzt ein Speaker bist oder Sänger, hört man erstmal den Klang deiner Stimme. Und viele machen sich da sehr wenig oder vielleicht zu wenig Gedanken drüber. Manche müssen es auch gar nicht. Und ich finde, man kann da sehr, sehr, sehr viel rausholen. Bei Masked Singer ist es so, dass natürlich dort Profisänger am Start sind, aber eben auch Nicht-Profis, also Moderatoren, Nachrichtensprecher, Sportler, Schauspieler, obwohl Schauspieler haben natürlich sehr oft auch eine stimmliche Ausbildung. Aber ich finde das sehr interessant, im Speziellen bei Masked Singer, dass natürlich durch die besondere Situation des Versteckens eine andere Voraussetzung ist. Also kommen wir auch wieder dazu, was sieht der Zuschauer, beziehungsweise was hört er? Er hört eigentlich nur die Stimme. Er sieht nicht die Mimik des Prominenten, den Gesichtsausdruck, keine Körpersprache, also bedingt durch das Kostüm, aber man hört einfach nur die nackte Wahrheit, die Stimme. Und da ist es unsere Arbeit als Vocal Coach, wir sind ja ein Team von mehreren, dort eben ja die Emotionen rauszukitzeln, den Spaß, je nachdem, was der Song halt gerade fordert.
Ja, nun muss man auch eins sagen, das ist ja Höchstleistung, was die Sänger dort verbringen. Die haben ein Kostüm drumherum, einen sehr beschränkten Atemraum, und das sind manchmal 20 Kilo, die die da mit sich herumzuschleppen haben, oder?
Ja, die
Das ist
Kostüme sind
schon
manchmal sehr schwer und man kann
Wahnsinn.
sich vorstellen, dass da unter so einer Maske auch nicht so viel Luft ist. Das erzählen die Prominenten ja auch immer dann spätestens, wenn sie revealed werden. Und ja, das ist spannend. Aber wie gesagt, es ist nicht nur bei Masked Singer sehr interessant, an der Stimme zu arbeiten, sondern wirklich natürlich auch in privaten Coachings oder ja, jetzt habe ich auch für die Passion gearbeitet, die jetzt auf RTL lief. Da habe ich auch vier Menschen gecoacht und da gibt es wieder ganz andere Voraussetzungen, ne?
Und wahrscheinlich ist es ähnlich wie im Business Coaching. Ganz wichtig ist die persönliche Beziehung, die du aufbaust zu deinem Coachee. Wenn das nicht stimmt, nicht harmoniert, dann kannst du eigentlich alles vergessen. Und ich glaube, da hast du ein wunderbares Talent dazu, Beziehungen aufzubauen zu Menschen. Wie wichtig ist das im Coaching?
Es ist tatsächlich das A und O. Und ich finde, das ist auch immer das Aufregendste, wenn man sich wirklich zum ersten Mal begegnet. Beim Online-Coaching ist es vielleicht ein bisschen anders, aber wir wissen das selber, egal ob wir Menschen privat begegnen oder beruflich, entweder es tickt zusammen oder nicht. Und als Coach, glaube ich, ist es noch wichtiger, dass man alles dafür tut, um das Ganze so gut vorzubereiten, dass es möglichst gut tickt. Also sprich, dass einfach eine Vertrauensbasis da ist. Weil man, naja, als Sänger macht man sich schon wirklich, finde ich, nackig. Also ich weiß das ja selber, wie es ist. Wenn ich vor einem Coach singe und ich kenne meine Schwächen und ich kenne meine Stärken und naja, ich bin dann quasi dem Urteil ausgeliefert oder der Einschätzung eines anderen Profis, der natürlich auch wieder gewisse Vorlieben hat und Tendenzen und so. Also das ist sehr, sehr wichtig, dass man diese gute Beziehung hat, finde ich. Also das muss nicht, ich muss nicht dann mit den Menschen in Urlaub fahren müssen, aber zumindest das Vertrauen muss da sein, dass er mir einfach vertraut oder sie.
Hast du, das sind ja ganz bestimmte unterschiedliche Menschen, hast du auch schon mal mit richtigen Diven zusammengearbeitet, die sagen, was willst du denn von mir? Ich kann doch singen.
Na
Ist
klar.
das auch schon gegeben?
Na klar, also wie gesagt, ich nehme da wieder raus. Das hat nichts mit Fernsehen zu tun oder nicht. Das gibt es im Privaten genauso. Manche, die es auch einfach, keine Ahnung, mal zum Geburtstag geschenkt bekommen haben, oh, ich schenke mal dir ein Coaching, aber die dann kommen und sagen, eigentlich brauche ich es ja nicht, ich habe ja schon so viel Ausbildung. Das stimmt ja auch. Also es gibt auch, weiß nicht, selbst wenn ich Menschen habe, die schon eine klassische Ausbildung hinter sich haben, die ich nicht habe. Also im Großen und Ganzen gibt es da immer wieder eine Überschneidung in der Stimmbildung. Wo sitzt die Stimme? Wie atme ich und so? Das kommt letztendlich alles wieder zusammen. Es gibt dann verschiedene Klänge, die sich unterscheiden. Aber dieses, zum Beispiel kann ich einem klassischen Sänger vielleicht helfen bei einer Timing-Frage. Bei vielleicht Leute, die sonst eine Oper singen, ein ganz anderes Timing-Gefühl haben oder vielleicht zu einer gewissen Schlichtheit auch helfen, dass halt nicht alles groß sein muss, sondern auch klein sein muss. Also das muss man dann gucken und entdecken, ne? Und wenn jemand, ich meine, es gibt diesen berühmten Spruch, kein Coaching ohne Auftrag.
Unbedingt.
Also
Das
wenn
erlebe
jemand
ich
wirklich
leider
am
sehr
Ende,
häufig,
ja, okay.
dass die Leute gut gemeinte Ratschläge geben und sagen, du solltest mal, und sagt, du, habe ich den Auftrag dazu gegeben? Habe ich nicht, also bitte nicht.
Genau. Und so kann ich es auch nicht. Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen. Wenn jemand nicht will, nicht möchte oder es nicht annehmen will, dann, naja, dann gehen wir halt den Song durch, gucken, was ich machen kann. Aber wenn jemand nicht wirklich was verändern möchte, dann funktioniert das auch nicht, ne?
Und es sind ja auf der anderen Seite ganz positive Aspekte daraus erwachsen. Freundschaften sind entstanden. Ich weiß, es sind ja, wie bei dir sind einige Freundschaften entstanden aus diesem Coaching heraus. Künstler, mit denen du heute immer noch zusammen bist, sehr eng verbunden, wo ihr gemeinsam etwas macht. Das ist die positive Seite des Coachings, wenn du merkst, du, das passt mit uns, ne? Oder?
Ja, das ist dann schon mal ganz schön und spannend. Also wenn das daraus entwickelt. Aber das mir egal, ich kann auch jemanden beim Bäcker treffen und der mir ein Brot verkauft und mich mit dem so anfreunden, dass also das, aber es ist natürlich wirklich schon schön. Du, ja, weiß nicht, ich denke da jetzt zum Beispiel an Bülent Ceylan, den ich in der ersten Staffel, das darf ich auch sagen, dass ich ihn gecoacht habe, weil es genau in der ersten Staffel halt schon war und Bülent Ceylan hat auch auf meinem Album gesungen, Herz in Hose, zwei Songs mitgewirkt, wo ich sehr, sehr dankbar für bin. Und wir sind auch immer noch im Kontakt immer wieder. Ich habe ihn auf seinem Album, was er gerade gemacht hat, weil er singt ja jetzt auch. Er ist ja nicht nur noch Comedian, hat jetzt auch ein Album rausgebracht. Ich liebe Menschen heißt das. Und ja, ich wünsche ihm viel Erfolg damit. Und er wird auf Tour gehen. Und ich habe da auch ein paar Songs gecoacht auf dem Album, auch im Studio. Also auch nach 3, 4, 5 Jahren sind wir immer noch ja, in regelmäßigem Kontakt tatsächlich.
Da darf ich einen Tipp geben, also auch für den Wettbewerb finde ich nämlich sehr gut. Hört euch mal den Podcast an von Andreas Schleicher und Bülent Ceylan. Der ist sehr amüsant, weil
Ah ja.
wenn man weiß, wie Bülent das macht, der ist ein für mich ein geborener Comedian, geborenes Talent, der kann Menschen bewegen, der ist locker, der ist lustig. Also das ist schon sehr toll, finde ich, wie er das
Ach,
macht.
du meinst den
Den
Podcast auf
Podcast.
Bülents
Ja,
Kanal,
Bülents
ne?
Podcast, ganz
Genau,
genau.
da hat er mich eingeladen, genau, unter
Ja,
anderem.
da hat er dich eingeladen. Da sitzt ihr beide sehr locker. Das ist ein schöner, sehr unterhaltsamer Podcast, muss ich sagen.
Ja, schön,
Gib doch
danke.
mal den Zuhörern so ein bisschen Tipps. Wie pflegst du deine Stimme denn eigentlich? Was machst du? Machst du diese Übung, die man so sich vorstellen kann? Oder was machst du denn?
Je nachdem, was gerade natürlich ansteht. Also es gibt ein paar Standardübungen, die ich wirklich als Sänger permanent mache. Also eigentlich fast nach jedem Aufstehen checke ich sofort, wie geht es meiner Stimme und oft, wie geht es dann auch mir. Also so ein Test ist, wenn ich so eine Sirene mache, checke ich dann, gibt es einen Crack, gibt es eine Stelle, wo meine Stimme irgendwie noch nicht wach ist, nicht gesund ist, ob irgendwas nicht stimmt, das gehe ich mit mir durch Und selbst wenn wir jetzt hier diesen Podcast, wir machen den um 10 Uhr, die Aufzeichnung, es ist relativ früh, also ich bin schon länger auf, aber habe eben noch nicht viel geredet. Da habe ich natürlich auch meine Stimme gewarmt, auch wenn es nur für ein Gespräch ist. Aber ich kann nicht über die Stimme reden und hier so rein labern, ne? Also es muss schon auch, ich muss eine gewisse Wachheit haben und da gibt es eben verschiedene Übungen. Wenn ich mich einsinge für Studio oder für ein Live-Konzert, was ich jedes Mal tue, ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt irgendwas spreche oder sonst wach sein muss. Da gibt es natürlich auch die berühmten Korkenübungen, die wir vielleicht alle kennen, ne? Also, wo man halt versucht, wenn man ein bisschen nuschelt, versucht man, ich tue es so, als wäre es ein Korken, weil ich keinen zur Hand habe. Und wenn ich den rausnehme, rede ich auf einmal sehr viel deutlicher, ohne dass es übertrieben artikuliert klingt. Das ist so eine Schauspielerübung, die es gibt.
Ich
Ja,
mache das sogar in meinen Verkaufsseminaren.
genau. Bei was für Seminaren?
Verkaufsseminare.
Okay,
Ja,
okay.
also für Verkäufer ist es sehr wichtig, gut zu artikulieren und bewusst
Genau,
zu sprechen. Und
genau.
viele unterschätzen das völlig.
Ja,
Und
ja.
mich einfach so runterleihen und sagen, wir haben ein neues Angebot für Sie. Du bist das heute nicht so toll, als wenn ich das artikuliert ausspreche.
Genau, aber zu artikuliert ist es natürlich auch wieder nicht. Es geht wie immer um das berühmte Maß. Es geht natürlich für Sprecher, habe ich jetzt auch wieder gelernt, auf der Rede da bei der German Speaker Academy, geht es natürlich auch viel ums Timing, nicht zu lange zu warten, Pausen zu lassen. Das ist, wenn ich die ganze Zeit durchreden würde, würdest du mir nicht mehr zuhören. Wenn ich in einem durchrede und keine Luft hole, dann
Und
würde ja
mit dieser
keiner.
Stimme schon gar nicht.
Genau. Die Stimmlage auch tatsächlich sehr wichtig, finde ich, dass die Menschen tiefe Stimmen eben eher als besonders vertrauenswürdig und kompetent wahrnehmen. Und dass wir, das heißt nicht grundsätzlich, dass eine hohe Stimme nicht funktionieren würde. Es gibt da auch genug Beispiele. Oder wir müssen auch nicht eine perfekte Stimme formen. Also auch sowas wie Akzente, Dialekte, kleine Fehler können sehr, sehr charmant sein natürlich, ne? Der berühmte, keine Ahnung, leichte französische Akzent, wenn man das nicht perfekt. Also ich hänge den Leuten an Lippen. Du sagst eben der holländische Akzent, findest das klingt direkt für viele Menschen nach Urlaub, ne? Das darf man auch nicht vergessen, ja. Trotzdem für Redner ist halt so eine gewisse tiefe Stimme, was ja relativ ist. Frauen haben eine höhere tiefe Stimme, wenn du weißt, was ich meine. Also es ist oft so, dass man in ein höheres Register rutscht, wenn man vielleicht etwas aufgeregt ist oder nervös ist, dass dann so das so ein bisschen wegrutscht und dann geht das aus dem Bauch so raus und dann verliert man die Atmung und dann verschwindet das so, als wenn man mal durchatmet. Und ja, auch wenn man auf die Bühne geht, versucht, das ruhig zu vermitteln. Ne?
Wie bereitest du dich eigentlich mental und physisch auf einen Auftritt vor? Das ist vielleicht so als Tipp für Leute, die regelmäßig auf der Bühne stehen. Wie machst du das?
Also erstmal ganz praktisch wissen, was ich tue. Wirklich Hausaufgaben machen, Texte lernen. Vielleicht Ansagen ein paar, also ich checke nicht alle Ansagen, aber so irgendwas, das Instrument, die ganze Technik, alles einstellen, gut vorbereitet sein. Viele gehen auf die Bühne und hoffen dann, dass alles klingt. Selbst Speaker sollten, vielleicht ist das so ein Musiker-Ding, habe ich da gemerkt, weil ich habe noch nicht so viel mit ganz vielen Speakern zu tun gehabt, dass man kurz das Mikrofon mal checkt, dass man kurz, bin ich on? Das heißt, you never get a second chance for the first impression. Wenn du halt die ersten 10 Sekunden das Mikro nicht funktioniert oder irgendwas nicht ist, du kannst nicht nochmal rauskommen, das nochmal. Also ich meine, du kannst es mit Selbstironie, Spaß, brauchst aber dann eine größere Souveränität und die Aufregung ist dann vielleicht noch größer. Also rein technische Sachen checken, das Programm checken. Die Stimme warm machen, den Körper warm machen, ganz, ganz wichtig. Also ich mache wirklich sehr viel Dehnung, Sport, auch
Yoga und
wirklich unmittelbar
Kajak,
vor der Bühne.
richtig.
Bitte
Ne?
was?
Yoga und Kajak.
Genau. Yoga tatsächlich. Und meine Süße ist unter anderem auch, ja, macht Dehnungskurse und so weiter. Sie ist eigentlich Hypnosetherapeutin, aber ich werde jeden Tag daran erinnert und mache auch wirklich zwei, drei Kurse die Woche mit. Das ist sehr wichtig, dass der Atem Platz hat, wirklich, dass du offen bist. Und den wird so unterschätzt. Das ist immer so ein bisschen so, auch manchmal ein bisschen langweilig, aber es ist so toll, wie ich mich danach fühle. Und ich bin gefühlt 2 Zentimeter größer, wenn ich auf die Bühne gehe, wenn ich vorher mich dehne. Ne? Dann natürlich mein ganz, ganz persönliches Ritual. Das ist so ein bisschen spirituell. Kurz bevor ich auf die Bühne gehe, verrate ich auch nicht, dass so eine Connection zum Universum, zum Publikum, zur Band, zu mir selber. Also da gibt es so für mich ein Ritual, wo ich wirklich dann für mich in meinen Kokon gehe und dann mich zurückziehe. Egal wie laut die Leute sind, egal Kneipe, am schlimmstenfalls muss ich aufs Klo gehen oder mal eben raus um die Ecke. Mache ich auch, die Zeit nehme ich mir. Ist nicht lang. Ist eine halbe Minute, Minute. Aber das brauche ich, um wirklich mental auch klar zu sein.
Aufregung, Lampenfieber, kennst du das? Und wenn ja, wie gehst du damit um oder wie kann man damit umgehen?
Ob ich das kenne, klar.
Ja,
Ja,
gut, das
natürlich,
freut mich.
jedes Mal und immer wieder. Und habe ich das letztens gelesen? Nee, ich kriege diesen Satz nicht wiederholt. Es ging um Nervosität. Und also sinngemäß ging es darum, wenn man Nervosität nicht mehr empfindet oder nicht mehr hat, dann ist einem die Sache egal.
So sehe ich das auch.
Weil wenn ich nicht nervös bin, also ich bin, sagen wir so, ich bin dann nervös oder aufgeregt, wenn mich etwas berührt, beschäftigt. Ja, das kann Rendezvous sein, das kann natürlich die Bühnensituation, worauf du jetzt hinaus willst, sein. Also muss ich da reingehen. Ich darf es nicht abwehren. Also ich versuche es nicht abzuwehren. Mein Trick ist tatsächlich, vielleicht ist das so ein bisschen doch ein bisschen Ablenkung, dass bei Nervosität eigentlich dieselben körperlichen Symptome passieren wie bei Freude. Wenn ich freudig bin, habe ich einen erhöhten Herzschlag, vielleicht ein bisschen schwitzig, ein bisschen aufgeregt, und das ist bei Nervosität nicht anders. Und wenn ich einfach versuche, Nervosität in Freude zu wandeln, umzuwandeln, bin ich vielleicht immer noch ein bisschen hibbelig und vielleicht nicht so cool, wie ich sein möchte, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber ich habe ein anderes Grundgefühl. Also das ist echt mein Haupttipp. Und auch so ein paar Atemübungen, wenn es ganz schlimm ist. Ne? Also bin nervöser tatsächlich immer noch mal bei meiner eigenen Musik, weil wenn ich Cover-Sachen mache oder Comedy-Sachen oder Sachen, die Leute kennen, gibt es eine Erwartungshaltung von den Menschen, die wird in gewisser Weise befriedigt. Ah, das kenne ich, yeah. Aber meine Songs, wenn ich jetzt nicht Fans im Publikum habe oder es ist dann halb-halb oder wie auch immer, kennen die Songs nicht. Das heißt, sie sitzen da.
Genau.
Entertain me, okay.
Ja.
Oder das sollte jetzt gar nicht so arrogant rüberkommen, sondern einfach, wie vielleicht wir auch, wenn ein Künstler oder jemand die Bühne betritt und wir erstmal gucken, wie sieht denn der so aus? Was macht denn der so? Wie klingt der? Was hat der für eine Stimme? Worum geht's in den Texten? Spricht mich das an? Finde ich den sympathisch? Also diese ganzen ganz einfachen Parameter, die in den ersten 10 Minuten, sage ich mal, vielleicht noch in den ersten 10 Sekunden ablaufen, dieses Scannen von dem Menschen, die vielleicht das Scannen entscheidet vielleicht darüber, höre ich dem weiter zu und so weiter. Das macht es ja spannend. Und das ist bei eigener Musik natürlich viel, viel schwieriger oder aufregender für mich auf jeden Fall, wie, ja, wenn ich halt Covermusik spiele.
Das, was mich sehr beeindruckt hat, als ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, wie du mit dem Publikum umgehst, wie du reaktiv auf das Publikum wirklich reagierst und das Publikum führst. Und das können die wenigsten. Also sie stehen als Speaker auf der Bühne, haben ihren haben das alles oder viele haben es auswendig gelernt, zack, 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 jeder Gag sitzt da, wo er sitzen soll an dieser Stelle und man weiß, man hat ihn fünfmal ausprobiert, ja, da lachen die Leute, oh, ist ja aber verwunderlich, hier lachen sie diesmal nicht und so, aber du hast das Gespür, das Publikum mitzunehmen und ich glaube, das, was du gemacht hast, also dass du uns in drei Gruppen eingeteilt hast, dass die einen dieses gesungen haben, das war spontan, oder? Wie kriegst du das hin? Hast du da Tipps für Menschen, die sagen, ja, das würde ich auch gerne mal machen, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Wie kriegst du es mit, das Publikum spontan einzubinden?
Also, es ist tatsächlich das, was du sagst mit den Gruppen, da sage ich gleich nochmal was zu. Das habe ich da zum ersten Mal gemacht. Ich habe es mir aber vorher überlegt, slash gewünscht, möge es funktionieren. Es hätte auch völlig in die Hose gehen können. Ich hatte die Wahl, ich habe meinen neuen Song gespielt, der heißt Bevor ich gehe. Und den habe ich tatsächlich zum ersten Mal live mit Looper gespielt. Ich habe ihn, glaube ich, bei einer Mixed-Show schon einmal gespielt, genau. Und ich habe mir überlegt, schon ein paar Tage, 3 Tage vorher, okay, ich möchte, dass das Publikum mitsingt. Jetzt kann es mitsingen, Yayo, Yayo, Frage, Antwort. Das würde funktionieren, sozusagen unisono, also sie singen das Gleiche mit, was ich singe. Aber ich wollte einen Chor, dreistimmig. Jetzt wusste ich natürlich nicht, wie ist die Akademie drauf, wie ist die GSA drauf. Klappt das? Ich muss während des Songs die Leute unterteilen. Es wird nicht geprobt. Ich muss die Leute in Kauf nehmen, die keinen Bock haben zu singen. Und möge es funktionieren. Warum ich das kann und warum ich das mache, es klingt jetzt total bescheuert. Ich entscheide für mich, dass es klappt. Und ich vertraue auf mich, dass es klappt. Weil ich kann nicht von den Leuten erwarten, dass es klappt. Ich muss erstmal nur von mir ausgehen. Und wenn ich das in mir habe, dass ich das irgendwie vermittle, diese Energie, diese Freude, diesen Spaß und das vielleicht übertragen kann, das geht nur von mir aus. Also das ist eigentlich der Trick. Und ganz, ganz ehrlich, jahrelange Erfahrung. Es ist am Ende doch, es immer wieder auszuprobieren, auf die Fresse fallen, mit Mitsingen oder Mitmachspielchen oder Gags, die total rohrkrepieren. Aber ich bin so ein Typ, raushauen. Also ich bin ein Freund von probier's. Egal wie der Joke ist, was du mit dem Publikum machen willst, probier's. Und wenn es nicht jetzt klappt, dann klappt es eine Minute später. Also das ist wirklich ja, wie ich auf die Bühne gegangen bin, das war so auch nicht wirklich geplant. Ich wollte eigentlich anfangen. Hallo, liebe Freunde, deine Stimme ist deine Visitenkarte, dein Weg in Herz und Kopf der Menschen und so weiter. Und habe gedacht, nee, ich bin gerade unlocker. Jetzt sind wir wieder beim Thema Nervosität. Ich komme einfach wie ein Barde singend auf die Bühne. Ich habe die Gitarre umgehängt und habe Time after Time gesungen. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. Und habe mich dadurch locker gemacht und hatte das Glück oder ich habe mich entschieden oder darauf gefreut, dass vielleicht die Leute mitsingen. Time after time, was vielleicht direkt eine Brücke herstellt. So, ne? Das war keine Minute. Aber diese Minute habe ich mir einfach genommen, hatte erstmal nichts mit meiner Rede zu tun, also indirekt natürlich schon, weil ich habe gesungen und es ging um Stimme. Du merkst, wie sich der Kreis schließt. Also ich komme jetzt so vom Hölzchen aufs Stölzchen, aber das ist, was in meinem Hirn abgeht, sowohl auf der Bühne als auch kurz vorher, ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe zu Corona-Zeit noch mal so ein Konzert in der Kirche gegeben, wo die Leute in Kirchenbänken sitzen und viel, viel, naja, verschlossener sind, mit Masken da sitzen, nicht singen durften. Habe ich natürlich ein anderes Mindset und andere Gedanken in meinem Kopf. Aber wichtig ist, dass ich immer wieder versuche, mich auf das Gegenüber einzustellen. Ob in der Kommunikation oder vor einem Publikum. Ist am Ende nichts anderes. Und das, also wach sein, permanent, dieses Abspulen funktioniert auch total gut. Ich wünsche, ich könnte das manchmal, dass Leute, die wirklich ja, ihre Gags total checken und genau wissen, was sie tun, die Pausen geübt haben und so. Das hat auch total was für sich. ist nichts gegen zu sagen. Meins ist da ein bisschen manchmal chaotischer, aber intuitiver. Vielleicht auch, weil ich Jazz studiert habe auch. Im Jazz ist viel Improvisation, ist Improvisation gefragt und reagieren und ja, sich immer wieder auf neue Sachen einzustellen. Ob ich vor 1.000 Leuten spiele oder wie letzte Woche bei uns wir ein Wohnzimmerkonzert gemacht haben, vor 30 Menschen, was fast noch aufregender ist, weil du jede einzelne Nase siehst.
Das glaube ich. Ja, nun steht die Musikbranche ja schon seit Jahren vor großen Herausforderungen. Tonträger werden, naja, kopiert, es wird viel gestreamt, du bringst gar nicht mehr Platten raus, du bringst Alben raus und so etwas. Wenn junge Menschen heute sagen, ja, ich entscheide mich, ich möchte Musiker werden, was würdest du denen für Tipps geben auf ihrem Weg? Wie sollen sie es anstellen? Natürlich sollten sie sich einen so wunderbaren, prominenten Coach wie dich holen. Dich kann man ja buchen, oder? Ne? Kann
Ja
man.
klar, natürlich,
Ja,
natürlich.
selbstverständlich. Andreas Schleicher, da guckt ihr einfach mal rein und dann könnt ihr mit Andreas sprechen und der wird euch professionell begleiten. Aber welchen Tipp würdest du heute jungen Musikern geben, wenn sie sagen, ach, da möchte ich auch mal hin. Was sollen sie tun?
Jeder Mensch ist ja anders. Meine Tipps, wenn ich es von mir aus gebe, meine Erfahrung, sei ein Schwamm, sauge auf, was geht. Sowohl selbst durch deine Erfahrung, durch Konzerte, wenn es jetzt den Musikbereich betrifft. Ja, aber lass dich auch vielleicht fortbilden, ausbilden. Also nimm dir einen Coach für einen Gitarrenlehrer, einen Pianolehrer natürlich. Gesang, vielleicht ein bisschen Schauspiel, was du auch immer brauchst. Ja, kann hilfreich sein. Das Zweite ist, hör auf dein Gefühl und hör wirklich auf dich. Es gibt so einen wundervollen Produzenten, der heißt Rick Rubin. Das ist so ein Freak, der sieht aus, ein bisschen aus wie Nikolaus, hat so einen langen Bart, der hat Red Hot Chili Peppers und Run DMC, aber auch das letzte Johnny Cash, die letzten Johnny Cash Alben gemacht, also völlig verschiedene Dinge, auch Jazz-Alben. Der hat wirklich Podcasts und Tipps, die ich sehr, sehr, sehr inspirierend finde und die ich wirklich den Leuten auch raten würde, mal anzuhören, wo er immer wieder sagt, selber, ich weiß nichts von Technik, ich weiß nichts von Musiktheorie, ich weiß auch nicht, wie man Mischpult richtig bedient, ich höre nur, was ist authentisch, was ist gut, was kommt wirklich so aus dem Herzen raus und das habe ich, glaube ich, zu spät erst angefangen. Also das ist eine Sache, die ich echt sehr gerne schon in den 20ern gehabt hätte, darauf zu piepen, was irgendeine Industrie sagt, was irgendein Trend sagt, sondern hör, was du machst, weil alle anderen gibt es schon. Du bist einzigartig. Das ist wirklich wie eine Stimme einzigartig ist. Keiner singt und spricht so wie du. Keiner, keiner, keiner. Und das habe ich zu spät erst gelernt, weil ich doch versucht habe, wieder irgendwas, ich meine, es ist okay, sich inspirieren zu lassen und vielleicht auch Dinge zu klauen und die dann ein bisschen so zu verändern. Aber am Ende, boah, das auf sich hören, die größte Herausforderung, finde ich, für jeden. Also manche können das vielleicht direkt ganz gut, schirmen sich so ab, aber ich habe jetzt weit ausgeholt, aber das wären meine Tipps. Schwamm, sich ausbilden lassen und auf sein Herz hören.
Bessere Zusammenfassung geht nicht, lieber Andreas. Ich danke dir sehr für diese wertvollen Tipps, die du unseren Hörern, unseren Zuschauern gegeben hast. Und
Gerne,
lass
gerne.
einfach Mut machen, ihr Ding zu machen und sagen, okay, Musik ist ein Mittel, da kann ich mich mit ausdrücken, ich mache das einfach. Und das Ergebnis deiner Arbeit und das deiner Teamkollegen, das sehen wir ab Samstag in The Masked Singer. Und ich bin total gespannt darauf. Ich danke dir sehr für diesen Podcast.
Danke, Udo. Okay, bis bald. Tschüss, alles Gute.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.